Guten Morgen zusammen. Schön, euch alle zu sehen und schön auch ihr, die von zu Hause oder von sonst wo zuschaut, dass ihr dabei seid. Wir leben in einer Zeit, in der mehr Frieden herrscht auf der Welt als je zuvor in der aufgezeichneten Geschichte der globalen Menschheit. Wir leben in Zeiten des Wohlstands und der Sicherheit. In Zeiten, in denen Armut und Hilflosigkeit so weit zurückgedrängt wurden wie lange nicht mehr. Wir leben in einer Zeit, in der jeder sein kann, was er will und glauben kann, was er für richtig hält. Und dennoch werden wir von einer Welle der Unruhe und Unsicherheit nach der anderen getroffen und überspült. Und dennoch nimmt die Armut auch in Österreich zu. Und dennoch steigen Unzufriedenheit, Angst und Sorge in der Bevölkerung. Obwohl die Welt laut Statistiken so lebenswert ist wie nie zuvor, scheint die Zukunftsangst so groß wie nie zuvor. Die Welt scheint für viele zu wanken. Ende 2019 begann die Corona-Pandemie, die innerhalb kürzester Zeit die gesamte Welt umspannte. Seit über einem Jahr ist Krieg in der Ukraine und er wirkt sich auf die Politik und auf die Wirtschaft international stark aus. Die militärischen Spannungen rund um Nordkorea und China nehmen international immer weiter zu. In unseren Medien tauchen regelmäßig Warnungen gegen die steigende Atomgefahr, die im Iran ist. Anfang Februar diesen Jahres erschütterten zwei gewaltige Erdbeben die Türkei und Syrien und forderten inzwischen mit vielen Nachbeben bereits mehr als 50.000 Tote. An der Südwestküste der Vereinigten Staaten wüten Winterstürme in einem seit Jahrzehnten ungekannten Ausmaß. Viele Hunderttausende von Menschen sind betroffen. In Brasilien haben schwere Unwetter mehr als 50 Todesopfer gefordert. Ein tropischer Sturm hat in Madagaskar 7 Tote verursacht und mehr als 79.000 Menschen geschadet. Und er droht jetzt im Süden Afrikas eine gewaltige Überflutung zu verursachen, die mehr als 1,75 Millionen Menschen die Heimat rauben könnte. Diese Dinge werden bei uns dann selten berichtet. Und zu all dem erleben wir hier in unserem sicheren und schönen Westen aktuell eine starke Inflation, eine drohende Überlastung des Pensions- und Sozialsystems, eine bestehende Überlastung des Medizinsystems, politische Unruhe und Uneinigkeit. Und darüber hinaus scheinen Vernunft, gesunder Menschenverstand und Normalität von Pseudotoleranz, Relativismus und Willkommenheißen von Irrsinn verdrängt zu werden. Und was sollen wir damit anfangen? Wie können wir mit all dieser Unsicherheit und mit all diesen Unruhen, mit all diesem, was auf uns von allen Seiten hereinströmt, umgehen? In der Welt wird versucht, diese Probleme zu lösen oder die Realität rund um diese Probleme zu verändern, sodass sie keine Probleme mehr sind. Und das Unterfangen, das zu lösen auf irgendeine Form, ist unweigerlich zum Scheitern verurteilt. Wir jedoch als Christen haben als Kinder des lebendigen Gottes einen unerschütterlichen Anker, eine feste Hoffnung, und das ist Jesus Christus. Indem wir auf ihn schauen und unser Denken und Handeln auf ihn ausrichten, verlieren die Sorgen um uns herum die Gewicht und die Wirkung. Und das Lied, das wir jetzt vorhin gesungen haben, das ist eins meiner Lieblingslieder und das soll auch das Motto dieser Predigt sein. Wir wollen auf ihn schauen. Und die Sorgen verlieren nicht nur an Last, sondern mehr noch, wir können auch nicht überrascht werden von dem, was kommt. Denn Jesus hat uns alles vorausgesagt. Jesus selbst sagte über das Ende der Zeiten zu seinen Jüngern, ihr aber werdet von Kriegen und Kriegsgerüchten hören. Habt Acht und erschreckt nicht, denn dies alles muss geschehen, aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Jesus hat alles vorausgesagt. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen und Monaten im Daniel sehr vieles schon mitbekommen von dem, wie Gott die Zukunft auch kennt und vorhersagt. Und da wollen wir einsteigen und auch wirklich den Blick auf Jesus wenden in den Abschluss unseres Daniel-Buches heute in der Daniel-Serie, Kapitel 12. In Kapitel 10 kommt ein Bote Gottes zu Daniel. Darüber hat der Sepp gepredigt, um Daniel die Dinge der Zukunft zu zeigen. Und Sepp stellte fest, dass die Beschreibung dieses Boten nahezu identisch ist mit der Beschreibung des Herrn Jesus in Offenbarung. Und auch das Auftreten des Herrn, dieses Mannes, ist dem des Herrn Jesus identisch. Selbst die Stimme wird als sehr ähnlich beschrieben. Die Reaktion Daniels auf diesen Mann und die Reaktion von Johannes auf Jesus sind die gleiche. Beide sinken sie kraftlos und ohnmächtig zu Boden und beide werden durch die Berührung einer Hand aufgerichtet. Ich denke also, dass es nicht nur naheliegend ist, sondern Tatsache, dass dieser Mann, mit dem Daniel hier redet, Jesus ist. Und ich denke, wir dürfen da einfach auch Jesus dazu sagen. Und Jesus kommt, um Daniel jetzt, wie er sagt in Kapitel 10, Vers 14, einen Einblick zu geben, was seinem Volk am Ende der Tage begegnen wird. Und letzte Woche haben wir von Wilfried dann den ersten Teil dieser Zukunftsverkündigung gehört. Jesus beginnt seine Darstellung in Kapitel 11 mit den Worten: Und nun will ich dir die Wahrheit verkünden. Dass er das getan hat, ist uns, die wir an ihn glauben, als Gott und als Allmächtigen, klar. Doch wie Wilfried letzten Sonntag sehr eindrücklich gezeigt hat, kann man den Wahrheitsgehalt dieser Prophetien äußerst präzise nachvollziehen und prüfen. Jesus prophezeit Daniel hier in diesem Kapitel viele hunderte Jahre im Voraus und alles hat sich exakt so erfüllt, wie er es gesagt hat, bis auf den letzten Buchstaben. Wenn jemand damals zu Daniels Zeiten versucht hätte, die Prophetien vollständig zu verstehen, dann wäre er gescheitert. Die Prophetien sind nicht so formuliert, dass man damit die Zukunft vorhersagen kann, dass wir damit die Zukunft vorhersehen können. Aber wir können damit das sehen, was Gott weiß. Und in unserem Text heute heißt es deswegen auch in Vers 4, dass die Erkenntnis über all die Prophetien zunehmen wird. Es geht, wie Wilfried festgestellt hat, bei den Prophetien vor allem darum zu zeigen, dass Gott in seiner Weisheit Herr der Geschichte ist und alle Geschicke lenkt. Und dass er trotz allem, was um uns herum passiert und trotz aller Nöte und Tragödien und was alles auf uns zukommt, dass Gott der Allmächtige bleibt, der alles in der Hand hält. Das ist unser Trost und unsere Sicherheit in allem, was um uns herum geschieht. Und aus dieser Überzeugung heraus wollen wir auch das letzte Kapitel von Daniel betrachten, in dem es darum geht, was noch aussteht. Kapitel 11 wurde weitestgehend erfüllt, Kapitel 12 steht noch aus. Und ich werde mich dabei nicht mit Spekulationen aufhalten, was passieren könnte, sondern mich an Jesus halten, der die Zukunft kennt. Die Erkenntnis nimmt zu, aber wir haben noch nicht die volle Erkenntnis. Was wir aber haben, ist eine vollkommene Hoffnung. Und ich möchte mit euch jetzt gerne den heutigen Bibeltext lesen und ich bitte euch, wenn es möglich ist, für Gottes Wort aufzustehen. Er, der mit seinem Wort Himmel und Erde gebildet hat und dessen Wort, wenn es erschallt, die Menschen auf die Knie und auf den Boden bringt, ist es wert, dass wir für ihn aufstehen, wenn er sein Wort hören lässt. Wir lesen das Kapitel 12 aus Daniel. Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelsfeste und die, welche die vielen zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne, immer und ewiglich. Du aber, Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und ich, Daniel, schaute und siehe, da standen zwei andere da, der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand: Wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Da hörte ich den in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses war, wie er seine Rechte und seine Linke zum Himmel erhob und bei dem schwor, der ewig lebt, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Das hörte ich, verstand es aber nicht. Darum fragte ich mein Herr, was wird das Ende von diesen Dingen sein? Er sprach, geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Viele sollen gesichtet, gereinigt und geläutert werden, und die Gottlosen werden gottlos bleiben. Und kein Gottloser wird es verstehen, aber die Verständigen werden es verstehen. Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Greuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst eins auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Amen. Danke euch. Ich möchte gerne noch beten, bevor ich in den Text einsteige. Ihr lieber Vater im Himmel, danke für dein Wort. Danke, dass du uns einen Blick in die Zukunft schenkst und danke, dass du uns auch eine Hoffnung gibst, die größer ist als alle Sorgen um uns herum, Jesus Christus, deinen Sohn. Danke, Herr, dass wir jetzt dein Wort anschauen dürfen und ich bitte dich, dass du uns leitest in deiner Wahrheit. Öffne die Herzen für dein Wort und besonders möchte ich dich bitten, dass du mich davor bewahrst, das Falsche zu sagen. Und dass das, was ich sage, was nicht deinem Willen entspricht, zu Boden fällt und vergessen wird. Dass aber dein Wort weitergeht und Wurzel schlägt und uns alle heranwachsen lässt zu dir hin. Zu deiner Ehre soll alles sein. Gepriesen sei dein Name. Amen. Kommen wir zum ersten Punkt, das Ende, Gottes Sieg. Letzte Woche hat Wilfried aufgezeigt, dass in den letzten Versen von Kapitel 11 vom kommenden Antichristen die Rede ist. Der Antichrist, der auferstehen wird, um, so wie es unter anderem in Offenbarung 13 beschrieben wird, die gesamte Welt zu beherrschen und zu regieren. Dabei wird er sich als Retter der Menschheit, als Ersatzchristus, als Antichrist darstellen. Und bereits in Daniel 7 war auch von ihm die Rede und Gerhard hat auch schon über ihn gesprochen in seiner Predigt. Der Antichrist wird, wenn er auftritt, die letzten 7 Jahre der Geschichte der Welt, so wie wir sie jetzt kennen, einläuten. Über einen Überblick über die Geschichte bis dahin, auch so wie sie im Buch Daniel beschrieben ist, möchte ich jetzt auch noch auf die Predigt von Bernhard von vor ein paar Wochen verweisen, der da einen sehr schönen Überblick dargestellt hat. Von diesen 7 letzten Jahren nun, die ein Stück weit unter dem Zeichen des Antichristen stehen, sind die letzten 3,5 Jahre, wie auch bereits in Daniel 7, Vers 25 angedeutet, eine Zeit der großen Trübsal, eine Zeit der großen Verfolgung für das Volk Gottes. Und am Ende dieser 3,5 Jahre wird das Gericht Gottes über die Toten und die Lebendigen sein. Diese letzten Jahre und das Ende dieser letzten Jahre stehen im heutigen Text im Fokus. Sehr interessant ist nun, und vielleicht ist es dem einen oder anderen von euch beim Zuhören aufgefallen oder beim Mitlesen, dass über den Antichristen in unserem Kapitel heute kein Wort verloren wird. Er ist hier in diesem Kapitel nicht relevant. Das bedeutet nicht, dass er in der Endzeit keine Rolle spielen wird, ganz im Gegenteil. Die Menschen werden ihn, den Antichristen, in der Endzeit als Dreh- und Angelpunkt wahrnehmen. Von ihm aus wird die große Trübsal und Verfolgung des Volkes Gottes in bisher ungekanntem Ausmaß ausgehen. Doch im großen Plan Gottes ist der Antichrist bereits besiegt und kann nicht mehr tun, als was der Herr bereits vorher festgesetzt hat, um zu seinem Ziel zu kommen. Und das soll unser erster großer Trost heute in diesem Text sein. Daniel 11 endet mit dem Tod des Antichristen. Und in Daniel 12 geht es direkt weiter mit dem Beistand des Engels Gabriel für das Volk Israel. Im Fokus steht nicht der Feind und das, was von ihm an Leid erzeugt wird, sondern Gottes Beistand und die letztendliche Rettung durch Gott. Die ersten 3 Verse unseres Textes geben diesen Fokus vor und richten den Blick Daniels und damit auch unseren Blick am Ende dieser erschreckenden Prophetien auf den einen und wahrhaftigen, auf die Herrlichkeit des Endes. Dort steht dann: Zu jener Zeit wird sich der große Fürst Michael erheben, der für die Kinder deines Volkes einsteht. Denn es wird eine Zeit der Drangsal sein, wie es noch keine gab, seitdem es Völker gibt, bis zu dieser Zeit. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Und viele von denen, die im Staub der Erde schlafen, werden aufwachen. Die einen zum ewigen Leben, die anderen zu ewigen Schmach und Schande. Zu jener Zeit, wenn der Antichrist herrscht und wütet. Zu jener Zeit, wenn eine Drangsal stattfindet, wie es noch nie eine gab. Das ist das zeitliche Setting. Aber es ist nicht der Mittelpunkt. Denn inmitten dieser Zeitbeschreibung erhebt sich der große Fürst Michael, für das Volk Daniels einzutreten und es zu retten. Michael ist, wie wir bereits aus Daniel Kapitel 10 wissen, einer der vornehmsten Engelfürsten. Michael ist auch der einzige Engelfürst, von dem es heißt in der Schrift in Judas 1, Vers 9, dass er dem Satan selbst die Stirn geboten hat. Und Michael nun wird, so steht es auch in Offenbarung 12, Vers 7 bis 9, mit dem Engelheer, das ihm nachfolgt, den Satan und den Antichristen bekämpfen und besiegen. Und dann, wenn Michael aufgestanden ist, um den Antichristen und den großen Drachen, das ist der Satan, zu besiegen, dann werden alle gerettet, die zum Volk Gottes gehören. Hier im Text steht, dass Michael für die Kinder des Volkes Daniels einsteht. Das sind in diesem Kontext offensichtlich die Juden, das Volk Israel. Doch am Ende des ersten Verses steht zu diesem Volk ein wichtiger Zusatz. Jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Dieses Buch, das hier gemeint ist, das ist das Buch des Lebens, in dem alle eingeschrieben sind, die Kinder Gottes sind, durch den Glauben an Jesus Christus. Durch Jesus Christus gehört nun jeder zum Volk Gottes, der an ihn glaubt, der sich zu ihm bekehrt hat. In Epheser lesen wir, dass die Trennmauer zwischen Juden und Heiden in Christus abgebrochen wurde und dass wir alle, die wir an Jesus Christus glauben, jetzt ein Volk sind, nämlich das Volk Gottes. Ein Volk der Heiligen, die Braut Christi. Somit steht Michael auch für uns ein am Ende dieser Zeit, wenn wir da sind. Wir gehören zum geistlichen Israel. Das bedeutet jedoch nicht, dass das irdische Israel keine besondere Stellung hat vor Gott. Israel selbst wird wiederhergestellt werden und hat immer eine Sonderstellung vor Gott. Und die Endzeit wird dadurch gekennzeichnet sein, dass aus dem irdischen Volk Israel sehr viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. In Jesus aber sind nun wir alle Volk Gottes, die wir an ihn glauben und werden, sollten wir in dieser Trübsal sein oder andere, die an ihn glauben, gerettet werden. Und dann werden auch all die, die gestorben sind und unter dem Staub der Erde liegen, wenn Jesus wiedergekommen ist, auferstehen, die einen zum ewigen Leben, die anderen zur ewigen Schmach und Schande. Und die Verständigen werden leuchten wie der Glanz der Himmelausdehnung. Wenn der Antichrist besiegt und der Teufel zu Boden gestoßen ist, wenn das Volk Gottes aus der Trübsal gerettet ist, dann wird Jesus auf dem großen weißen Thron Gericht über alle Völker halten. Alle Menschen werden vor ihm stehen und gerichtet werden, auch diejenigen, die bereits lange tot sind. Diejenigen, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden zum ewigen Leben auferstehen, zur ewigen Herrlichkeit bei ihm. Diejenigen aber, die nicht im Buch des Lebens stehen, werden hingegen in der Hölle ewige Schmach und ewige Schande erleiden. Die einen werden ewig vor dem Angesicht Gottes in seiner Freude und in seinem Licht leben. Die anderen werden ewig im unauslöschlichen Feuer der Hölle vergehen und nie sterben. Jesus sagt zu seinen Jüngern: Die, die Gesetzlosigkeit verüben, werden in den Feuerofen geworfen. Dort wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Aber dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne im Reich ihres Vaters. Und das ist die herrliche Hoffnung, die wir als Kinder Gottes haben, die wir auf Jesus Christus vertrauen und unser Leben in und aus und für ihn leben. Das ewige Leben ist bei ihm. Und wenn wir ihn ansehen, der das Licht und das Leben ist, dann werden wir leuchten wie die Sonne. Und wir sind ja bereits jetzt das Licht dieser Welt, das sagt er selber. Seine Herrlichkeit wird in und durch uns strahlen, wenn wir vollkommen mit ihm vereint sein werden, dann werden wir leuchten. Und wenn alles um uns herum zerfällt, wenn die Endzeit und die Wehen der Endzeit, wie sie in der Offenbarung beschrieben werden, immer gewaltiger über die Erde hinwegspülen, dann haben wir diese Hoffnung. Der Sieg ist bereits in Jesus Christus geschehen. Und damit könnten wir diese Predigt jetzt beenden und Vers 4 lesen, wo es heißt, du aber Daniel, verschließe diese Worte und versiegle das Buch bis zur Zeit des Endes. Viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Wir haben diese Sicherheit in Jesus Christus, diese unerschütterliche und herrliche Hoffnung. Und zusammen mit Daniel schließen wir nun das Buch und gehen in dieser Freude unsere Wege. Aber Jesus hält es für gut und richtig, hier doch noch ein paar Dinge zu sagen. Also kommen wir zum zweiten Punkt. Gottes Plan. Daniel blickte nämlich auf und siehe, da standen zwei andere da. Der eine an diesem Ufer des Flusses, der andere am jenseitigen Ufer des Flusses. Und einer sprach zu dem in Leinen gekleideten Mann, der oberhalb der Wasser des Flusses stand, wie lange wird es dauern, bis diese unerhörten Zustände zu Ende sind? Plötzlich stehen zwei weitere Engel da, diesseits und jenseits des Flusses, an dem Daniel sich aufhält. Und zwischen ihnen beiden über dem Wasser steht Jesus, der Mann in Leinen. Einer von den beiden stellt die Frage, die dem Daniel wahrscheinlich schon auf der Zunge gebrannt hat. Herr, du hast von einer sehr großen, unvergleichlichen Drangsal gesprochen. Wie lange soll diese denn dauern? Aber Daniel stellte diese Frage nicht. Es ist einer der Engel, der diese Frage stellt. Und darin liegt noch ein Trost für uns heute. Die Zukunft, so ungewiss sie ist, ist festgesetzt. Und die schreckliche Trübsal, die noch kommen wird, ist begrenzt. Und Jesus möchte, dass wir das wissen. Er möchte nicht nur, dass wir wissen, dass sie begrenzt ist, sondern auch, dass der vernichtende Ausgang dieser Tage ebenso beschlossen ist und ihn nicht überrascht. Jesus hebt nämlich als Antwort auf die Frage beide Hände zum Himmel empor und schwört bei Gott, dem Vater, eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit sind 3,5 Jahre. So lange dauert diese Drangsal, die den gesamten Erdkreis umspannen und so grausam sein wird, wie noch keine Drangsal vorher war. Der Zweite Weltkrieg ist aktuell das schlimmste weltumspannende Ereignis, das wir kennen. Doch diese Drangsal, die kommen wird, wird noch viel, viel schlimmer sein als das, was die Menschen bisher kennen. Und zu seinen Jüngern sagt Jesus später über dieses schreckliche Ausmaß dieser Zeit, und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden, also kein Mensch. Aber um der Auserwählten willen sollen jene Tage verkürzt werden. Wenn wir die Entwicklungen rund um uns herum anschauen, lokal und weltweit, dann kann uns Angst und Bange werden. Noch viel, sehr viel schlimmer wird es in den letzten Tagen sein. Doch Jesus selbst hat gesagt, dass diese Tage verkürzt sind, die Zeit der Drangsal auf 3,5 Jahre festgelegt ist. Er lässt uns nicht unvorbereitet darauf. Und auch die Generationen nach uns lässt er nicht unvorbereitet darauf. Und er lässt auch jene nicht unvorbereitet darauf, die dann in dieser Zeit der Trübsal und der Drangsal zum Glauben an ihn kommen. Wir wissen nicht, wann diese Jahre kommen werden. Wir wissen nicht, ob der Antichrist jetzt bereits im Verborgenen an seinem Machtaufstieg herumwerkelt oder ob er erst in 100 Jahren geboren wird. Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass Gott die Zeit festgesetzt und begrenzt hat. Und wir wissen auch, dass Jesus will, dass wir das wissen, damit wir keine Angst haben. Und wir wissen auch, dass die Grausamkeit dieser Zeit bei Gott bereits bekannt ist und daraus sein Sieg hervorgehen wird. Denn die Trübsalzeit wird mit der Zerschmetterung der Kraft des heiligen Volkes vollendet sein. Wir wissen erneut nicht, wie diese Zerschmetterung aussieht, Aber bereits in Daniel 8, Vers 24 wurde vorhergesagt, dass der Antichrist das Volk Gottes verfolgen und zerschlagen wird. Und auch in Offenbarung 13, Vers 7 lesen wir, und es wurde ihm, dem Antichristen, gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und das klingt sehr bedrohlich und ganz anders als eine Rettung durch Gott. Und es wirkt auch eigentlich etwas befremdlich, dass Jesus genau diese Tatsache mit einem Schwur bei Gott bekräftigt. Wieso bekräftigt Jesus nicht die Rettung durch Michael mit einem Schwur? Oder das ewige Leben für alle, die im Buch des Lebens geschrieben stehen? Wieso bekräftigt er die Zerschmetterung seines eigenen Volkes innerhalb von 3,5 Jahren mit einem Eid? Warum? In diesem Eid ist ein großes Geheimnis verborgen, das sich in Jesus für uns eröffnet. In der Bibel lesen wir nur von sehr wenigen Instanzen, wo Gott schwört. Der erste Eid, von dem wir lesen, steht in 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Dort schwört Gott dem Abraham, nachdem dieser bereit war, seinen Sohn Isaak für ihn zu opfern, dass er seinen Nachkommen und in seinem Nachkommen alle Völker segnen wird. Dieser Schwur wird gegen Ende der Bibel im Buch an die Hebräer, im Brief an die Hebräer aufgegriffen. Dort wird die Verheißung auf die Nachkommenschaft Abrahams aufgegriffen und betont, dass Gott diese Verheißung mit einem Eid bekräftigt hat. Und das ist dem Autor des Hebräerbriefs äußerst wichtig. Denn der Nachkomme, auf den er hinaus möchte, ist niemand anders als Jesus Christus selbst. Und in Jesus werden alle Völker der Welt gesegnet. Und durch die doppelte Bekräftigung dieser Verheißung in Jesus haben wir, so steht es in Hebräer, eine starke Ermutigung. Nicht nur eine Ermutigung, sondern eine starke Ermutigung. Der Segen für alle Völker in Jesus liegt in seinem Erlösungswerk am Kreuz. In dem Jesus für die Sünden der Welt am Kreuz starb und mit seinem eigenen Blut unsere Schuld bezahlte und nach 3 Tagen aus den Toten auferstand, ist der Weg in die Ewigkeit frei und in den Himmel frei geworden für alle, die an ihn glauben. Egal aus welcher Nation oder aus welcher Kultur oder aus welchem Hintergrund du kommst, in Jesus ist Leben in Überfluss für dich, wenn du glaubst, wenn du ihm dein Leben anvertraust. Und dieses Leben, diese Erlösung wurde durch Gottes Eid oben auf seine Verheißung bekräftigt. Und eine ähnliche Kraft liegt in diesem Eid, den Jesus hier auf dem Wasser des Flusses vor Daniel ausspricht. In der Bibel ist es nicht unüblich, dass Prophetien zweifache oder sogar dreifache Bedeutung und Erfüllung haben. Und der prophetische Schwur, den Jesus hier ausgesprochen hat, bezieht sich einmal eindeutig auf das Ende der Trübsalszeit. Aber ich denke auch, dass ein weiteres Ereignis damit vorhergesagt wurde. Nämlich ein Ereignis, das vor über 2000 Jahren stattfand. Nach Überlieferung und der Meinung der meisten Bibellehrer dauerte das Wirken des Herrn Jesus auf der Erde etwa 3 bis 3,5 Jahre. Das ist eine ungefähre Schätzung. Wir wissen nicht genau, wie lange. Der puritanische Ausleger und Prediger Matthew Henry war der Ansicht, dass Jesus genau 3,5 Jahre wirkte. Ob er jetzt 3,5 Jahre wirkte oder nicht, das ist durchaus naheliegend. Und am Ende dieses Wirkens wurde er gekreuzigt. Und über diese Kreuzigung heißt es in Jesaja: Aber dem Herrn gefiel es, ihn, Jesus, zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Jesus wurde an das Kreuz geschlagen und unter der Last unserer Sünde zerschmettert, im Gericht Gottes zerschlagen. Er, der die Kraft Gottes für uns ist, wurde zerschmettert. Jesus, der auf den Wassern steht und geht, hat sich für uns den Gerichtswassern Gottes hingegeben. Und als er dort am Kreuz hing und den Zorn Gottes über unsere Schuld erlitt, den gesamten Zorneskelch des Gerichts austrank, da sprach er, bevor er starb: Es ist vollbracht. Das Werk ist vollendet. eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Und wenn die Zerschmetterung der Kraft Gottes vollendet ist, so wird das alles zu Ende gehen. Mit seinem Tod läutete Jesus das Ende ein. Mit seiner Auferstehung siegte Jesus ein für alle Mal über Hölle, Tod und Teufel. Wir befinden uns in der Endzeit. Wir wissen nicht, wie lange noch, bis die Entrückung kommt, bis die große Drangsalszeit kommt. Und wir wissen auch nicht, was vorher noch geschehen muss. Wir wissen aber, dass Jesus bereits gesiegt hat. Es ist vollbracht. Er hat es gesagt und den Ausgang mit einem Eid bestätigt. Und nicht nur das, er ist den Weg für uns alle vorausgegangen. Er wurde zuerst zerschlagen und zerschmettert. Er hat zuerst eine Drangsal durchgemacht, die nie jemand vor ihm ertragen hat und nie jemand nach ihm ertragen muss. Falsch, das stimmt nicht. Diejenigen, die in der Hölle sein werden, werden eine Drangsal, diese Drangsal erleiden. Aber Jesus hat zuerst gelitten. Doch jetzt sitzt er zur Rechten des Vaters und sein Licht leuchtet in Herrlichkeit. Und das ist unser dritter Trost. Jesus ist uns vorausgegangen, im Leid, aber auch in der Rettung. Und daher ist er allezeit bei uns. Seine Erlösung ist, wie wir zu Beginn schon festgestellt haben, der Garant des Sieges und unser erster Trost. Sein Erlösungswerk ist außerdem das Zentrum der gesamten Geschichtsschreibung und das Ende ist festgelegt. Das ist unser zweiter Trost. Und jetzt sehen wir, dass Jesus in allem Leid bereits vorausgegangen ist und in äußerster und höchster Drangsal den Sieg und das ewige Leben davongetragen hat. Und das ist unser dritter Trost. Daniel jedoch steht nun ratlos da. Er hat soeben von Jesus den Ablauf der kommenden Jahrhunderte aus göttlicher Perspektive erhalten und hat einen Einblick in die große Drangsal und das Ende bekommen. Er hörte es, aber er verstand es nicht. Was wird zu Ende gehen? Wie sieht das Ende aus? Was passiert? Er fragte daher: Mein Herr, was wird das Ende dieser Dinge sein? Aber hierauf antwortet Jesus nicht mehr. Er gibt dem Daniel hier keine weitere Auskunft, keine weitere Erklärung. Er endet seine Offenbarung mit einer erneuten Aufforderung, die Worte zu verschließen. Geh hin, Daniel, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Jesus erklärt sich hier nicht mehr und er muss es auch nicht. Er hat Daniel und uns durch Daniel hier einen Blick hinter den göttlichen Vorhang der Zeiten werfen lassen. Und das soll genügen. Es soll auch uns genügen. Wenn wir dann über die Endzeit in die Offenbarung schauen, dann werden wir noch mehr sehen. Und da möchte ich auch auf die Gemeindefreizeit hinweisen, wo es darum gehen wird. Aber an dieser Stelle soll uns das genügen. Zwei Verse weiter sagt Jesus zu Daniel: Und von der Zeit an, da das beständige Opfer beseitigt und der Gräuel der Verwüstung aufgestellt wird, sind es 1290 Tage. Wohl dem, der ausharrt und 1335 Tage erreicht. Jesus verweist noch einmal auf die 3,5 Jahre der großen Drangsalszeit, an dessen Ende alles vorbei sein wird. Er macht hier einen Hinweis auf eine Gräueltat des Antichristen, mit dem die große Drangsalszeit beginnt. Damit gibt er einen Hinweis darauf, wann das Ende von diesen Dingen sein wird. Nämlich sobald der Gräuel der Verwüstung des Antichristen aufgestellt und das beständige Opfer beseitigt sein wird. Dann sind es nur noch 1290 Tage. Der Zeitpunkt dieser Schandtat und was genau diese Schandtat ist, ist jedoch nicht bekannt. Und etwas verwirrender wird es, wenn man bedenkt, dass 1290 Tage eigentlich nicht 3,5 Jahre sind, sondern 3,5 Jahre und ein Monat. 1260 Tage sind 3,5 Jahre. Was hat es mit diesem zusätzlichen Monat auf sich? Und warum heißt es dann auch noch wohl dem, der aushat und 1335 Tage erreicht? Das sind noch einmal 45 Tage extra. Das heißt, wir sind jetzt schon 75 Tage über die 3,5 Jahre hinaus. Sind das die Tage des Gerichts? Oder sind es die Tage der Gründung des ewigen Jerusalems? Sind das die Tage, in denen das Volk Gottes, das Volk Israel wiederhergestellt wird? Wir wissen es nicht. Es gibt ausreichend Auslegung zu diesen Zahlen, aber es gibt keine biblische Aussage dazu. Eine klare Antwort darüber ist diese, denn diese Worte sollen verschlossen und versiegelt bleiben bis zur Zeit des Endes. Und deswegen halte ich es jetzt gerne mit Paulus, der dazu sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch Brüdern und natürlich auch Schwestern nicht zu schreiben, denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. In anderen Worten, wir wissen nicht, wann es kommt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir hat sich noch nie ein Dieb vorher angemeldet, dass er in der folgenden Nacht kommt. Jesus ist uns das Datum nicht schuldig. Er kommt, wenn er kommt. Die Zeiten im Vornherein zu erkennen, ist für uns nicht relevant. Und ich weiß, dass viele Christen sich ganz spezifisch daraus ausrichten, ja, und möglichst gut zu berechnen, wann Jesus wiederkommt, wann der Antichrist kommt, wer der Antichrist ist. Aber es ist für uns nicht relevant. Es ist nicht zielführend. Es bringt nur Unsicherheit. Und es bringt im schlimmsten Fall ängstliche Erwartung einer möglichen Trübsalszeit oder Verfolgung oder Not. Es ist nicht relevant. Wir wissen gar nicht, ob wir das miterleben. Wir wissen nicht, wann Jesus kommt. Wir wissen nicht, wann der Antichrist auftaucht. Und all diese Spekulation ist schädlich und nicht hilfreich. Und ich finde es daher sehr treffend und sehr spannend, dass das Buch Daniel damit aufhört, dass er den genauen Ablauf eben nicht wissen darf und nicht wissen soll und dass wir es auch nicht wissen sollen. Was wir jedoch wissen sollen, ist, dass Jesus bereits gesiegt hat, dass der Sieg bereits bei Gott ist und dass die Hoffnung in ihm sicher ist auf alle Zeiten und dass seine Worte Wahrheit sind, dass alles wahr ist, was da steht. Und das ist ein vierter Trost für uns heute, in all der Unsicherheit und Gegenwart. Wenn Jesus es nicht für wichtig hält, dass wir wissen, was passieren wird, dann soll uns die Sorge darüber kein bisschen belasten. Denn es steht geschrieben, dass jeder Christ mit allem ausgestattet ist, was er zu einem gottesfürchtigen Leben im Frieden braucht. Und wenn er nicht findet, dass wir dieses Wissen brauchen, dann soll uns das nicht belasten. Es ist vielmehr ungemein bestärkend und ermutigend, Bücher wie Daniel und auch Kommentare zu Daniel zu lesen und zu studieren und dann zu erkennen, dass Gott wahrhaftig der Souverän über die Geschichte ist und dass er wirklich der Allmächtige ist, der alles in den Händen hält. Und es gibt uns einen tiefen Frieden über die Zukunft, egal was kommt. Egal was kommt. Was wir kennen und wissen, ist ein grober Rahmenplan, den Gott uns gegeben hat. Und auch dieser Rahmenplan tut eigentlich nichts anderes, als darauf hinweisen, dass Jesus gesiegt hat. Und das ist der fünfte Trost, auf den ich jetzt zum Schluss noch kurz eingehen möchte. Wir dürfen uns am Wort des Herrn festhalten, als Rahmenplan, und Stück für Stück die Offenbarung erkennen, die er uns gegeben hat. In Vers 4 sagt Jesus, viele werden darin forschen und die Erkenntnis wird zunehmen. Und so sehr ich ein Fan der Schlachter 2000-Übersetzung bin, scheinen mir hier die Worte, viele werden darin forschen, nicht ganz hilfreich übersetzt zu sein. Die Elberfelder übersetzt, viele werden suchend umherstreifen. Und die ESV, das ist die English Standard Version, die schreibt, viele werden hin und her rennen, ähnlich wie kopflose Hühner. Und demgegenüber wird die Erkenntnis zunehmen. Hier ist ein Kontrast zwischen denen, die die Wahrheit nicht finden können, und denen, die die Wahrheit finden, weil sie Christus kennen. Und das wird in Vers 10 bestätigt, wo es heißt, die Gottlosen werden gottlos bleiben und kein Gottloser wird es verstehen. Aber die Verständigen werden es verstehen. In der Welt wird ständig nach Weisheit gesucht. Aber die Menschen wollen nicht anerkennen, dass die Wahrheit Aber die Menschen wollen nicht anerkennen, dass die Wahrheit nur in Jesus und in der Bibel zu finden ist. Sie rennen lieber kopflos durch die Gegend, erfinden sich eigene Wahrheiten, relativieren die Realitäten um uns herum und können die Ereignisse der Zeit einfach nicht einschätzen. In ihrer Panik versuchen sie, das Klima zu verändern, die Schöpfungsordnung auf den Kopf zu stellen oder Wahrheit mit Lügen zu vertauschen. Es geht nicht. Es liegt darin kein Friede, nur noch mehr Verzweiflung, weil es nicht geht. Wer jedoch zur Wahrheit hingeht und auf Jesus hört, unseren Herrn und Erlöser, der kann anhand des Wortes, der Wahrheit, der Ereignisse rund um uns herum richtig einschätzen, also die Ereignisse richtig einschätzen. Jesus sagt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen, wie die Welt ihn hat. Darin, in der Schrift und im Glauben auf den Herrn, liegen Frieden und Ruhe. Und die Erkenntnis nimmt zu. Je weiter der Lauf der Geschichte voranschreitet, je weiter wir dem Zeit des Endes nahe kommen, umso mehr werden wir und die Generationen nach uns erkennen, dass alles eingetroffen ist. Doch die Gottlosen werden weiterhin gottlos bleiben, denn sie wollen nicht verstehen. Sie können nicht verstehen. Wer aber glaubt, der versteht. Wer den Herrn erkannt hat, der hat die Wahrheit erkannt. Und ja, ein solcher wird, wie es auch in Vers 10 heißt, gesichtet werden. Das heißt, er wird von Gott auch geprüft werden. Aber wird dadurch gereinigt und geläutert. Ein Christ wird leiden. Und wir werden vielleicht die Wehen der Endzeit erleben, vielleicht auch nicht. Aber wir werden auf jeden Fall in irgendeiner Form leiden. Jeder Christ leidet, um daraus geheiligt zu werden, dem Herrn näher zu kommen. Und Jesus selbst lernte ja Gehorsam durch seinen Leidensweg. Wie viel mehr lernen wir da nicht Gehorsam und Heiligung in den Trübsalen unserer Zeit? Kommen wir zum vierten Punkt, das Ende der Predigt. Was können wir also abschließend mitnehmen für uns? Erstens, Jesus hat bereits gesiegt. Der Feind ist bereits besiegt. Egal, was um uns herum geschieht, Jesus ist Retter und Herr. Wovor sollten wir Angst haben? Zweitens, Gott hat die Zukunft und was um uns herum geschieht, festgelegt. Wenn alles in seiner Hand ist und nichts außerhalb seines Ratschlusses geschieht, wen oder was sollten wir dann fürchten? Selbst wenn, nur mal angenommen, selbst wenn der Antichrist bereits jetzt lebt und wir seinen Aufstieg, zumindest den Anfang davon miterleben, warum sollten wir uns fürchten? Drittens, Jesus hat zuerst gelitten und er hat mehr durchgestanden, als jeder von uns es jemals wird, der an ihn glaubt. Er hat Mitleid mit uns und er weiß, wie es uns geht. Er kennt unsere Sorgen und unsere Nöte. Wohin sollten wir uns also wenden als nur zu ihm? Viertens, es ist nicht an uns, die Zeiten und Zeitpunkte zu wissen. Das ist Gottes Sorge allein. Wieso sollte ich mir also Sorge um die Zukunft machen? Und fünftens, wir haben die Bibel, die Wahrheit Gottes und den Zugriff auf die Quelle der Wahrheit selbst, nämlich Christus Jesus. Alles können wir an der Bibel messen und durch ihr alles in den richtigen Zusammenhang setzen. Was sollte uns da noch verunsichern? Ich habe vorhin Paulus aus 1. Thessalonicher 5 zur Endzeit und zum Tag des Herrn, der ja kommt wie ein Dieb in der Nacht, zitiert und er schreibt dort weiter, ihr aber Brüder und natürlich auch Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überfallen könnte. Ihr seid es nicht. Ihr seid nicht in der Finsternis. Ihr alle seid ja Söhne des Lichts und Söhne des Tages. Wir gehören nicht der Nacht an, noch der Finsternis. So lasst uns auch nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Nicht kopflos rumrennen, sondern nüchtern sein. Und dann, wenn Jesus kommt, ob wir sterben, ob wir gestorben sind oder leben, wir werden mit ihm ewig leben. Wer jedoch nicht an ihn glaubt und sich abkehrt und sich nicht abkehrt von der Sünde und der Abscheu des alten Lebens, wird ewig in der Hölle vergehen, ohne zu sterben. Und das ist eine Drangsal, die wir uns nicht vorstellen können. Daniel erhielt zum Schluss von Jesus folgendes herrliches Wort. Du aber gehe hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Und diese Zusage gilt allen Menschen, die an Jesus Christus glauben. Wenn wir sterben, bevor Jesus wiederkommt, werden wir am Ende der Tage zu unserem Erbteil in Jesus auferstehen. Was für eine Hoffnung und was für ein Geschenk. Denn dann werden wir leuchten wie der Glanz der Himmelsausdehnung. Wirst du dabei sein? Wenn ja, wovor hast du denn jetzt noch Angst? Worüber machst du dir Sorgen? Wenn nein, worauf wartest du?